Das fasziniert mich. Das fasziniert mich immer wieder, wenn ich mein Ohr an die Worte Jesu setze, was er gesagt hat. Und ich denke, jeder geht mit mir überein, niemand hat so geredet wie dieser Jesus von Nazareth. Niemand. Und das ist immer etwas, was einen herausfordert bis zuletzt und dem man sich ja stellen muss einfach. Und das ist so gewinnbringend für unser eigenes Leben, wenn wir diese Worte auf uns wirken lassen. Und das ist gleichzeitig auch dann gar nicht mehr weit weg zu dem Wort, was heute Morgen in der Mitte der Predigt steht, aus Johannes 15. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich, der ich das Brot bin, der ich das Licht bin, der ich die Auferstehung bin, der ich der gute Hirte bin, der ich der Weg und die Wahrheit und das Leben bin, ohne mich könnt ihr nichts tun. Frucht bringen. Wir ertragen es fast alle miteinander nicht, wenn aus unserem Leben nichts herauskommt, oder? Die Ergebnislosigkeit kann einem Menschen ganz schön zu schaffen machen. Wir wollen und müssen etwas sehen von dem, was wir tun, wofür wir uns einsetzen. Und das wäre ein lohnendes Leben, wenn Frucht, so etwas wie Frucht dabei herauskommt. Das heißt also, mit der Frage nach Frucht oder der Fruchtlosigkeit schlägt der Herr ein Thema an, was zutiefst unser Thema ist. Zutiefst unser Thema ist, was zu uns gehört. Aber es ist auch Gottes Thema. Gott hat die Menschen bestimmt, Frucht zu bringen. Und in besonderer Weise die Christen. In Vers 16, da sagt Jesus einmal, ich habe euch erwählt. Ja, wozu denn? Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das steht über jedem Christenleben. Gott, hier im Bild des Weingärtners, der achtet darauf, ob eine Rebe Frucht bringt oder nicht. Und er möchte, dass sie mehr Frucht bringt, um seines Zieles und Planes willen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und damit sagt Jesus etwas Unwahrscheinliches. Dass er mit den Menschen, die ihm gehören, eine Verbindung eingegangen ist. Da ist etwas gewachsen und sie sind fest an ihn gebunden. Und die Lebenskräfte und Lebenssäfte von ihm gehen jetzt auf den Jünger über. Er ist auf Frucht angelegt. Aus dem Johannesevangelium kann man Glaube vielleicht mal ganz anders definieren. Glaube, da sagt der Herr, ich verbinde euer Leben mit meinem und mein Leben mit eurem. Darf ich es nochmal sagen? Ich verbinde mein Leben mit eurem und euer Leben mit meinem. Ich binde mich an euch und ihr bindet euch an mich. Das heißt Glaube. Ihr bindet euch an mich. Ich will, dass ihr mit mir verwachsen seid. Ich möchte mit euch eins werden. Möchte mit euch eins werden. Und ich versorge euch mit einem Zustrom von Kräften zum Leben und zur Fruchtbarkeit. Und ich gebe euch die Aufgabe, fruchtbar zu sein. Noch mehr, durch mich könnt ihr fruchtbar leben. Und das ist Musik für unsere Ohren. Durch mich könnt ihr fruchtbar leben. Nun kann man das oberflächlich gesehen als Überforderung empfinden. Wie kann der Herr von mir Frucht fordern? Ich denke, dazu muss man Folgendes sagen. Jeder muss irgendwo her die Kraft für sein Leben und für seine Frucht holen. Jesus macht ein Angebot. Das ist immer ein freibleibendes Angebot. Das kann man an sich vorbeirauschen lassen. Da kann man aber auch aufhorchen und sagen, Herr, wenn das wirklich stimmt, dann ist das ja eine grandiose Sache. Und da möchte ich alles daran setzen, dass das sich in meinem Leben verwirklicht. Dass ich verwachsen bin mit dir, dass ich versorgt werde von dir, dass du mich durchströmst und dass Frucht aus meinem Leben hervorkommt. Ich bin Rebe am Weinstock. Und wir wollen uns eins immer wieder deutlich machen. Ich glaube, bis an unser Lebensende, weil wir auf dem Ohr immer etwas schief hören. Gott ist nie der nur Fordernde, geschweige denn der Überfordernde. Gott ist nie der Überfordernde. Und wenn wir irgendwo den Eindruck haben, ich werde überfordert, dann haben wir falsch gehört. Dann haben wir falsch gehört. Das wäre unbarmherzig, etwas zu fordern, wozu man nicht in der Lage ist, beziehungsweise wozu er nicht selber die Voraussetzungen schafft. Das ist ganz wichtig, dass wir das ein für alle Mal drin haben in unserem Leben und in unserem Glaubensleben an der Stelle. Er fordert nie etwas ohne entsprechende Vorleistung seinerseits. Liebe Freunde, vielleicht mag manchem einmal die Furcht beschleichen. Und wer kennt das nicht? Ist mein Leben als Christ nicht irgendwie so ein bisschen eng? Bin ich nicht doch irgendwie so bisschen so in so einen Käfig, vielleicht sogar einen frommen Käfig eingespannt? Gehe am Leben vorbei, an der Fülle des Lebens? So in stillen Stunden kann man ja mal reflektieren und so mal drüber nachdenken und mal alles so mal hinterfragen, so mal kritisch sich selbst hinterfragen und das, was man denkt und glaubt. Ist nicht doch ein bisschen eng, was wir als Christen haben? Geht man da nicht an der Fülle weiter? Haben die, die jenseits des Zaunes leben, des frommen Zaunes vielleicht, haben die nicht vielleicht etwas größeres, pulsierendes Leben? Beneiden wir niemanden, liebe Freunde. Das Leben wird nie reicher, wenn wir ohne Jesus marschieren. Nie reicher. Und die Frage ist einmal, haben wir schon mal gedankt für die Verlusterfahrungen, die wir nicht machen mussten? Die wir nicht machen mussten. Man muss ja nicht jeden Blödsinn oder all das, was sich im Leben eines Menschen ereignet, selber machen. Dankbar sein für das, was ich nicht machen musste. Mir geht das sehr oft so. Wir bekommen ja nun als Pastor auch viel Einblick in das Leben von Menschen. Wie oft danke ich, dass mir dieses und jenes erspart geblieben ist. Nicht, weil ich so gut wäre. Nicht, weil ich vielleicht so fromm wäre und so weiter, als läge das an mir. Ich danke meinem Herrn, dass er mich vor vielem bewahrt hat, weil ich an ihm bleiben konnte bis zum heutigen Tag. Und wer vielleicht von seiner Erbärmlichkeit und Fruchtlosigkeit als Christ verzweifelt, der sollte sich mal sagen lassen, den Jüngern damals, die die Ersthörer dieses Wortes waren, denen ist das ganz gewiss nicht anders gegangen. Und als sie dann noch so erbärmlich versagt haben, als es drauf ankam, als Jesus ins Leiden ging, da war das ja noch viel schlimmer mit ihrer Fruchtlosigkeit. Aber es gilt und galt nicht, was sie empfanden, sondern was Jesus gesagt und angefangen hat. Jesus will uns einsetzen und einpflanzen in sich selbst, denn er spricht von sich als dem rechten Weinstock. Ich bin der rechte Weinstock. Das heißt, dass Jesus deutlich macht, ich bezeichne mich als eure Grundlage. Der Weinstock ist die Grundlage, an dem hängt alles. Fällt der Weinstock, so fällt auch die Rebe. Kommt von ihm kein Saft und keine Kraft, dann ist auch in den Reben nichts, dann ist auch in einem Jünger nichts. Bewirkt er nicht die Fähigkeit, Frucht zu bringen? Der Jünger kann sie nicht, der Christ kann sie nicht aus sich selbst herausbringen. Ich bin der rechte, oder man kann auch übersetzen, der wahrhaftige Weinstock. Und da merkt man schon mal, dass Jesus sich immer auch in Konkurrenz zu anderen sieht und anderen etwas abspricht. Und da liegt die Brisanz damals und heute. Man hat ihn damals sehr klar verstanden. Und deshalb immer diese Begebenheit, oder dass man dieses Sätzchen las, man hob die Steine auf, um ihn zu steinigen. Das heißt immer, man hat genau verstanden, was Jesus hier meint. Wie er den Nagel auf den Kopf traf. Und das hat Menschen immer wieder zutiefst empört, und sie haben gesagt, was machst du aus dir? Und wir bringen dich nicht wegen deiner guten Werke ans Kreuz, sondern weil du so unverschämt viel aus dir machst, deshalb musst du weg. Weil du uns hinterfragst zutiefst, die wir in eine andere Richtung wollen. So muss man die Evangelien lesen. Und dann wird man immer zutiefst innerlich fasziniert sein und von Jesus angesprochen werden. Jesus setzt sich mit diesem Satz, ich bin der wahrhaftige Weinstock, auch in Gegensatz zu den falschen und vielleicht auch manchmal verlogenen Weinstöcken, also zu den trügerischen Lebensgrundlagen und zu den täuschenden Kräften der Fruchtbarkeit des Lebens. Ich allein bin der Herr. Ich allein bin der Herr. Der wahre Weinstock ist Jesus nicht nur als der Schöpfer des Lebens, sondern vor allem, glaube ich, als der Erlöser, der sich durch die Liebe Gottes und durch die Hingabe seines Lebens und durch die Eröffnung des ewigen Lebens an Ostern in einer Weise mit uns verbindet und uns mit sich, wie es die Natur, die Geschöpflichkeit niemals kann. Durch unsere Geschöpflichkeit ist uns vielleicht manches Großartige geschenkt worden, zum Beispiel Durchsetzungsvermögen. Wohl dem, der das hat, der ein Rückgrat hat. Gesundheit, Optimismus, dem einen dieses, dem anderen jenes. Aber wir müssen sehr oft feststellen, dass uns das in den Stunden und Situationen wenig hilft, wo wir leiden, wo es ums Ganze geht, wo wir schuldig werden. Und wer kennt das nicht? Wo wir Hoffnung brauchen oder wo wir sterben müssen. Ich habe gestern jemanden beerdigt, einen Astronomieprofessor. Und ich bin so dankbar, dass er die letzten 2, 3 Jahre seines Lebens ziemlich regelmäßig in den Gottesdienst gekommen ist. Und ich habe seine Lebenserinnerungen auch gelesen und er hat sich so auf der letzten Wegstrecke immer mehr diesem Jesus geöffnet. Das, was er trotz aller Christlichkeit seines Lebens so ein bisschen an den Rand seines Lebens nach eigenen Aussagen auch gebracht hatte. Und als sein Onkel, als er zur Wehrmacht berufen wurde, sagte, behüt dich Gott, dann schrieb er dahin, das ist ein Vokabular, das in unserer Familie nie vorgekommen ist. Behüt dich Gott. Vielleicht halte Ohren steif oder sieh zu, dass du Glück hast oder irgendwas. Behüt dich Gott. Und das war so faszinierend, wie er in den letzten Jahren, so wie es manchen Skeptikern gegangen ist, immer mehr ihre Wurzeln doch in die Richtung dieses Jesus von Nazareth getrieben haben. Das ist hochinteressant zu sehen. Da braucht man den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und wer sein vergebendes Wort glauben kann, und seine Hoffnung auf ihn setzt, der erlebt, dass er an eine Kraftquelle angeschlossen wird, die nicht versiegt. Und mit der geschehenen Versöhnung im Rücken, da kann man leben und sterben, da kann man auch fallen und auch als Christ fallen und sich eine blutige Nase holen oder manches andere und wieder aufstehen. Und aus dieser Lebenskraft hat Jesus Menschen behandelt. Behandelt, als ob sie Gottes Wort nie gehöhnt hätten. Aus dieser Kraft heraus hat er für seine Feinde gebetet. Und aus ihr heraus hat er auch mit den versagenden, erbärmlich versagenden Jüngern weitergemacht und hat sie nicht abgeschrieben. Da wuchsen Reben. Sprich, schuldig gewordene und versagende Menschen an ihm, sodass sie einfach an ihm nicht wegkamen und auch nicht weg wollten. Denn das wäre ein Eigentor gewesen. Da waren sie getragen, beheimatet und versorgt wie sonst nirgendwo. Und da strömt ihnen immer wieder neue Energie, Kraft und Lebenssaft zu. Jesus redet ja hier an dieser Stelle so von sich, als ob es der einzige Zweck seiner Sendung, seines vom Himmel kommens auf diese Erde wäre, die Jünger zu tragen, sie zu versorgen und ihr Leben fruchtbar zu machen. Genau das meint Jesus. Mit diesem erklärten Ziel bin ich gekommen, um das Leben eines Menschen fruchtbar zu machen, um ihm zu dienen. Und in einzigartiger Fürsorge und Liebe hat er das zu seinem Amt gemacht, dass aus unserem Leben etwas herauskommt, Frucht. Frucht steht hier umfassend für Ertrag des Lebens. Natürlich kann man ohne Jesus eine ganze Menge tun. Ohne Zweifel. Die Humanisten, Idealisten, die Sozialrevolutionäre und die Kommunisten, die haben alle viel getan, ohne Jesus. Sehr wohl. Und manchmal schaffen vielleicht Menschen und auch Atheisten mehr als manche Christ, oder? Wir sollten uns die Nüchternheit des Denkens immer bewahren an der Stelle. Und umgekehrt, Christen möchten manchmal etwas sehen von dem, was sie geleistet haben, und sie sehen nichts. Man hinterfragt sich ja manchmal. Und schaut mal zurück, was für eine Spur hinterlässt du eigentlich? Und man meint manchmal nichts zu sehen, oder? Geht euch das anders? Die Welt ist voll von Taten ohne Jesus, ohne Zweifel. Ob die Frucht bleibt, ob sie vor ihm bleibt, von ihm anerkannt wird. Gibt es nicht auch, so selbstkritisch sollte man auch sein, bei uns Christen, vielleicht auch in unseren Gemeinden, viel Aktivität ohne Jesus? Wenn Jesus sagt, wir können nichts ohne ihn tun, dann will er natürlich nicht, dass wir nichts tun, sondern dass wir sehr wohl etwas tun, aber mit ihm tun. Das ist das Entscheidende. Tut etwas, aber tut es mit mir und setzt eure ganzen Kräfte ein. Machen wir es uns an dieser Stelle nochmal klar. Frucht ist eine Lebensäußerung, ein organisches Ergebnis der inneren Beschaffenheit einer Pflanze oder eines Menschen. Sie ist etwas, was ganz aus uns stammt und aus unseren Kräften und gleichzeitig etwas, was nie gewachsen wäre ohne ihn und seine Lebenskräfte. Und deshalb nennt das die Bibel an manchen Stellen auch Frucht des Geistes. Nicht Frucht aus mir selbst heraus, sondern Fruchtauswirkung des Geistes Gottes, der in uns lebt. Und dann könnte man jetzt an dieser Stelle an die Früchte des Geistes denken, was dabei herauskommt, an die Liebe und Freude und Friede und Geduld und Sanftmut und Selbstbeherrschung und so weiter. Es kann aber auch die Treue im Kleinen sein. Dass man ganz selbstverständlich kleine Dinge tut, sie als seine Aufgabe ansieht, ohne viel Aufhebens zu machen. Wovon andere vielleicht gar keine Notiz nehmen, muss ja nicht immer der andere mitkriegen, was ich tue, oder? Muss ich ja nicht mitkriegen. Da könnten die guten Werke mit gemeint sein, die den Vater im Himmel preisen, die so ein Wegweiser auf ihn sind. Oder Jesus spricht ja mal von den Werken der Barmherzigkeit, die eines Tages nochmal auf den Tisch des ewigen Hauses kommen. Und dann sind da, denkt man, das sind gewaltige Dinge. Dann ist da auf einmal vom Schluck Wasser die Rede. Von so kleinen Handgriffen, die Menschen irgendwo getan wurden. So ganz kleine Dinge. Denkt man, Mensch, hat Gott nichts anderes zu tun, als einen Schluck Wasser zu registrieren? Und jetzt übertragen Sie das mal. Einem, der in Leid ist, zu sehen, auf ihn zuzugehen, ihn zu umarmen. Ich denke an dich oder wie auch immer. Ich denke, es gibt tausend Möglichkeiten, das zu übertragen. Und unser Herr sieht es. Und dann kann es eine Frucht sein, aus dem Impuls und aus der Sicht, die er uns verleiht an der Stelle. Frucht kann auch sein, was wir anderen natürlich von Jesus bezeugt haben. Oder an der richtigen Stelle zu schweigen und stille zu sein. Das ist ein Wort, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Das ist ein sehr mutmachendes Wort. So wie Jesus auch in der Bergpredigt spricht. Ihr seid das Salz der Erde. Fragt man sich mal, bin ich wirklich Salz? Oder ihr seid das Licht der Welt? Oder bin ich nicht doch Schlusslicht? Es ist so wichtig, hier Jesus zu vertrauen an der Stelle und ihm zu glauben und sich gar keine großen Gedanken zu machen. Jesus muss in uns eingehen und Jesus muss aus uns herauskommen und dann entsteht Frucht. In diesem Zusammenhang muss man vielleicht noch einen Vers bedenken, den Vers 2, der gehört dazu. Jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, wird mein Vater, der Weinbauer, entfernen. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ich weiß nicht, wie dieses Wort auf Sie wirkt. Ist an sich auch ein sehr hartes Wort, oder? Ein zupackendes Wort des Herrn. Da kommen wir nicht dran vorbei. Der Jünger wird gemessen an seiner Frucht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Unmittelbar neben der großen Verheißung steht die Warnung, man könne weggenommen werden wie ein unnützer Seitentrieb an einem Weinstock, an einem Rebstock. Wir werden also verglichen mit einer Nutzpflanze. Ich glaube, das ist kein Zufall. Nicht mit einer Zierpflanze. Zierpflanze mit einem, der hat schöne Blätter, besonders tolles Aussehen. Es gibt andere Blumen, die halten wir vielleicht, weil von ihnen so ein Aroma ausgeht, so ein Duft ausgeht. Beim Weinstock kommt es nicht auf die Blätter an oder auf die Blüten, sondern immer auf die Reben. Wir pflegen und wir pflanzen den Weinstock einzig wegen der Trauben und wegen der Frucht. Das heißt übertragen, der Christ hat seine Berechtigung nicht in sich selbst, sondern einzig in der Frucht. Das ist ein Wort, das heute im Zeitalter der Selbstverwirklichung und der Selbstfindung manchen Widerspruch hervorruft. In der Tat. Ich bin nicht für mich selber da, sondern ich bin dazu da, um Frucht zu bringen. Im Auftrage meines guten Herrn Frucht zu bringen. Gott stellt die Frage nach dem Ertrag. Und ich denke, auch wir stellen sie. Was ist die Sinnfrage anders letztlich als die Frage nach einer Frucht? Wegnehmen, das ist geistlich gemeint, nicht unbedingt biologisch, das heißt, dass jemand stirbt. Ein Wegnehmen vom Weinstock Jesus. Das menschliche Leben, ja, die christliche und gemeindliche Existenz, die mag munter weitergehen und dennoch kann man von Gott weggenommen werden, weil die Frucht verweigert wird. Gott sucht Frucht. Und er möchte, dass wir mehr Frucht bringen. Auch das klingt irgendwie hart und unerbittlich. Mehr Frucht bringen. Das Bild am Weinstock ist sofort klar. Der Weinstock muss immer wieder beschnitten werden. Die Reben müssen immer wieder beschnitten werden. Er hat nämlich sonst die Neigung, seine Kraft nicht in die Frucht hinein zu transportieren, sondern einfach vor sich hin zu wachsen. Ich habe gehört, das war mir neu, ein Weinstock könne in einem Jahr bis zu 14 Meter lang wachsen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es gelesen. Bis zu 14 Meter, also ungefähr hier, ich schätze fast so, das ist die Entfernung dieses Saales, ich weiß nicht ganz genau. Die Pflanze wäre prächtig gediehen, aber die Frucht wäre erbärmlich. Die Frucht wäre erbärmlich. Und deshalb wird das ja immer wieder zurückgeschnitten. Ich habe in meinem Garten selbst so ein Weinstock, hat jetzt durch den Hagel das meiste abbekommen, steht nicht mehr viel an der Stelle, ich glaube, es gibt gar nichts mehr dieses Jahr. Aber das, was mir am meisten wehtut, ist, den zurückzuschneiden. Das tut mir am meisten weh. Und doch muss es sein. Der Weinstock hat nur eine Kraft und die würde er in die Triebe pumpen, wenn man sie einfach wachsen ließe. In die Trauben kommt diese einmalige Kraft nur, wenn man konsequent alle Triebe wegschneidet, die das Wachstum der Traube beeinträchtigen. Das weiß jeder Winzer. Und deshalb müssen die falschen Triebe weg. Deshalb muss die Rebe gereinigt werden, damit sie gut, damit sie mehr Frucht bringt. Und wer Hobbygärtner ist und vielleicht den Apfelbaum mal ausschneidet, der weiß, dass man nicht nur die Wasserschosse abschneidet, sondern auch Fruchtholz. Auch verheißungsvolles Fruchtholz, wenn es einander behindert, dann muss das mit abgeschnitten werden. Bei der Rebe sagt man ja manchmal, sie blutet. Sie blutet jetzt. Was Rebe und Fruchtbäume klaglos erdulden, weil sie nicht reden können, das kann bei einem Menschen und auch bei einem Christen wirklich ein schmerzhafter Vorgang sein. Es könnte ja sein, dass genau die Triebe weggeschnitten werden, die wir für die edelsten halten in unserem Leben, mit denen wir uns vielleicht sogar identifizieren, die wir für absolut notwendig für uns halten, unsere ganze Kraft in sie investieren und trotzdem könnte sie der Weingärtner wegnehmen. Vielleicht sehen wir gerade unendliche Chancen der Fruchtbarkeit in diesen Dingen. und vergessen die Begrenzung unserer Kraft, die Notwendigkeit auch der Konzentration und die Gefahr eines falschen Wachstums. Wir haben uns jetzt im Hauskreis mit Paulus in 2. Korinther 12 beschäftigt. Ein Mann, der irgendwo eine Behinderung bei sich hatte, er nennt das Pfahl im Fleisch, da kann man jetzt viel drüber philosophieren, da gibt es manche Bücher, die darüber geschrieben worden sind, bringt alles nichts. Ich bin froh, dass es nicht so konkret genannt ist, dann kann man nämlich viel unterbringen an der Stelle. Auf jeden Fall war das sehr hinderlich bei ihm. Und er hat gesagt, ich habe dreimal vor Gott gestanden und gesagt, nimm mir diesen Pfahl weg, nimm mir diese Behinderung weg. Gott, was könnte ich tun, wenn du mir das wegnimmst? Und er hat von Gott die Antwort gekriegt, nein, lass dir an meiner Gnade genügen, die kommt auch in den Schwachen voll zum Zug. Nicht, dass du vielleicht groß rauskommst, bringst, sondern dass meine Gnade dich immer über Wasser hält. Jede Einschränkung, jede Begrenzung wird schmerzhaft erfahren, manche erfahren sie sogar als Verlust oder als Strafe sogar. Luther nennt an dieser Stelle Nöte und Anfechtung als Handlungsweise Gottes der Reinigung. Und Krankheiten, Unglücke und Versagungen werden von uns ja oft nur negativ erlebt als Begrenzung und Einschnürung des Lebens. Ich habe vorgestern Abend ein langes Gespräch mit irgendeinem Menschen weit weg geführt. Und man hat in der letzten Woche in ihrem Körper manche Tumore gefunden und sie sagte mir, ich rechne damit, dass ich noch 3 bis 6 Monate habe. Fragte mich dann, ob ich sie beerdige. Ich habe ihr zugesagt. Wir bleiben in engem Kontakt. Und dann sagte sie mir den Satz, weißt du, ich werde schon sehr hart rangenommen von Gott. Ich werde schon sehr hart rangenommen. Und da hat sie mir aufgezählt, so die letzten Jahre, ich kenne ihre Geschichte sehr gut. Aber was ich bei ihr auch gesehen habe und was sie mir auch gesagt hat, ist, ich möchte mal sagen, dass eine andere Qualität auch in ihrem geistlichen Leben zu spüren war. Dass Gott an ihr gearbeitet hat. Und Gott hat sie sind sehr weit hochgekommen, sehr viel Erfolg gehabt und so weiter, in der ganzen Welt rumgereist, dass Gott sie an vielen Stellen auch zu einer ganz neuen Demut geführt hat. Und sie sagte, weißt du, ich kann auch so sterben, ich kann auch so heimgehen. Gott hat sie in eine Schule hineingenommen, aber Gott ist auch der, der sie festhält. Vielleicht sollten wir hier und da auch manches so annehmen, dass es uns wieder ganz neu zur Konzentration führt, zur Konzentration auf diesen Gott hin, dass wir uns nicht verlieren nach links und rechts. Das Leben ist ja so großartig und mit so vielen Facetten, aber man kann auch mal die rote Linie aus dem Auge verlieren, oder? Und manchmal sage ich zu meiner Frau, ihr wisst, ich bin sehr sportbegeistert, jetzt ist ja nicht, wie meine Frau in der Gemeindezeitung geschrieben hat, die Weltmeisterschaft, sondern die Europameisterschaft. Man wollte mir das vorenthalten und meine Frau hat alle gesagt, sagt's ihm nicht, was mir passiert ist. Also es ist doch bis an mich gedrungen. Aber meine Frau lebt trotzdem noch. Aber manchmal sage ich zu meiner Frau, weißt du, ich habe den Eindruck, wenn ich nur mal den sportlichen Bereich sehe, ein Highlight löst das andere ab. Das ist nur ein Bereich, ist Sport. Jetzt können wir viele andere Dinge nehmen. Mir geht es nur darum, dass der Mensch immer in Bewegung gehalten wird. Immer wieder. Und dass er bei all dem, was das Leben bietet und auch fordert, dass man da die rote Linie, den roten Faden vielleicht verlieren kann. Deshalb kann auch manches, was Gott vielleicht einmal zulässt und wo ich mal sage, wo er auch was schneidet, und auch wenn es weh tut, kann es wieder zurückführen zur Mitte. Und wie oft sagen mir das Leute? Erst durch eine leidvolle Erfahrung bin ich wieder in die Spur des Lebens zurückgekehrt. Das spricht ja nicht gegen Gott, das spricht gegen uns. Das spricht gegen uns. Nicht alle unsere Triebe sind Fruchttriebe. Und das Versagte und Verwehrte versagt und verwehrt uns ja nicht das Leben selbst, sondern konzentriert auch die Kraft, die nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Und es ist Gottes Arbeiten und kann Gottes Arbeiten an uns sein, dass wir mehr Frucht bringen. Vielleicht werden wir mal in der Ewigkeit überrascht sein. Ich halte das immer für möglich. Da gibt es einige Überraschungen. Werden wir überrascht sein, wenn wir Dinge aus der Perspektive, aus dem Blickwinkel Gottes heraus sehen. Und dann geht uns manches Licht auf. Bleibet in mir. Da wird das Bild vom Weinstock und der Rebe ja etwas verlassen. Eine Rebe kann sich nicht freiwillig vom Weinstock lösen, sie bleibt, weil sie angewachsen ist. Ein Christ jedoch, der an Jesus angewachsen ist, der behält so viel Freiheit, dass er sich auch von Jesus lösen kann. Er kann weggehen von Jesus. Und deshalb sagt Jesus mal in Johannes 6, ihr wollt doch nicht auch weggehen zu den Jüngern? Wollt ihr auch weggehen? Und das ist die große Sorge unseres guten Hirten und deshalb die beschwörende Bitte, bleibet in mir. Wisst ihr, ich möchte fast diese steile Aussage benutzen, dass das entscheidende Wort ist und alles umschließt. Bleibet in mir. Und da merken wir, da schlägt das Herz des guten Hirten, dass er sagt, Freunde, begeht keine Torheit. Ich las ein Zitat, hat mich nachdenklich gemacht. Die Gesellschaft, in der wir leben, macht gerade das Experiment, ohne Christus auszukommen. Sind wir einig, oder? Deutschland macht zurzeit das Experiment, wir können auch ohne Gott. Das machen wir wieder ganz neu und ganz offen. Das wird gelebt, immer stärker. Sonst muss man die Augen zumachen. Schlimmer als die Kirchenaustritte und der allgemeine Abschied vom Christentum ist die innere Aufgabe Jesu. Der Abbruch der Beziehung, der Verzicht, ihn überhaupt zu bedenken, ins Kalkül zu ziehen, ihn immer irgendwie mitgehen zu lassen, der Verzicht darauf, mit ihm ein Gespräch zu führen. Christus beschwört uns, um unseretwillen bei ihm zu bleiben. Er sagt es ganz klar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und was ihr tut ohne mich, ist nichts. Zitat Ende. Vielleicht gehen Menschen nicht äußerlich weg von Jesus, aber innerlich. Und man kann sogar noch die Sache Jesu treiben, in der Tat, aber ohne ihn selbst. Gut sein wollen, liebesfähig sein und immer noch besser werden kann man auch ohne ihn. Menschlich sein und immer menschlicher werden, vielleicht sogar angetrieben durch den Bergprediger, wie es manche tun, kann man auch noch ohne ihn. Es ist, als ob Jesus uns heute im Blick hätte, wenn er das anmahnt, bleibet an mir. Bleibt angewiesen auf mich, bleibt im Gehorsam und bleibt in der Nachfolge. Ihm gefallen wollen. Auch bleiben in seinem Wort, dass er durch sein Wort in uns bleibt und wirkt. Dabei meint Bleiben nicht irgendwie etwas Konservatives, irgendetwas Statisches, sondern immer etwas Dynamisches an der Stelle. Und dann gibt er diese große Verheißung, der bringt viel Frucht. Liebe Freunde, man muss sich nicht immer den Puls fühlen, ob in meinem Christenleben etwas rauskommt. Und ob andere das auch mitkriegen und ob andere das vielleicht auch sehen. Man muss sich nicht immer kontrollieren wollen, ob man fruchtbar ist. Man bringt Frucht. Man bringt Frucht, sagt Jesus. Wir tragen sie, aber wir erzeugen sie nicht. Gott sorgt dafür, dass Frucht wächst. Und in einem Gleichnis steht sogar das Wort Automate, das heißt automatisch. Automatisch durch ihn. Eine selbstverständliche Folge des Bleibens in ihm. Eine ungemein große Verheißung. Denn daraus wächst ein Leben, das Sinn hat, das nicht im Sande verläuft. Eben, weil es Frucht bringt. Gott schenke uns das. Amen.